Ja, ich freue mich auch wieder hier zu sein und dass ich euch am Wort dienen darf. Und ja, es ist immer wieder eine spannende Sache. Genau. Ich habe extra ein bisschen kühleres Wetter bestellt. Das kühlere Wetter ist auch geliefert worden, allerdings auch noch der Regen dazu. Naja. Wir haben gerade gesungen, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Vorhin habe ich gedacht, ja, das singt sich so schön und ja, wenn ich dann auch noch innerlich so wirklich so eingestimmt bin, ja, ich will dir wirklich alles geben, Herr, mein ganzes Leben. Und was ist dann, wenn die Herausforderungen kommen, wenn das ein oder andere nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, wenn man operiert wird und es wird nicht gleich gut, ja, und gerade in solchen Situationen denke ich, da können wir dann wirklich das immer wieder neu proben. Und wenn wir dann fallen, wissen wir, wir können jederzeit wieder zu Gott kommen und sagen, Herr, tut mir leid, ich habe da wohl ein bisschen zu wenig Glauben gehabt. Genau. Ich soll euch auf jeden Fall viele Grüße von Treffpunkt Leben Wunderkingen euch bringen. Ganz besonders vom Ralf Lotterer, der mir die Grüße auch aufgetragen hat. Und ja, die Gemeinde ist viel kleiner wie hier. Aber wir merken schon, es kommt der eine oder andere immer wieder neu dazu. Und so langsam haben wir jetzt schon überlegen müssen, wie machen wir es jetzt im Gottesdienstraum, weil wir ja jeden Morgen zusammen Frühstück haben. Und dann haben wir natürlich überall Tische aufgebaut und Stühle. Und da müssen wir jetzt schon ein bisschen umorganisieren, dass wir noch ein, zwei Tische mehr reinkriegen. Und haben dann auch schon als Alternative den kleinen Gottesdienstraum, der jetzt Jugendraum ist, mit dazugenommen, damit wir da auch noch ein paar Tische aufstellen können, damit, wenn mehr Leute kommen, und es sind jetzt ja manchmal auch so mal 30, 35 Leute, ja, ist ganz schön, die Arbeit wächst. Und wir hatten auch letzten Sonntag eine Taufe, genau, haben die Laubheimer das uns einfach nachgemacht, einfach auch kurz eine Taufe angesetzt, genau. Und es war richtig schön, es wurde zwar nur eine Person getauft, aber ja, immerhin. Genau. Ja, ich bete noch zum Anfang. Danke, Herr Jesus, dass du jetzt hier bist und dass wir wirklich dir alles bringen dürfen. Gerade auch unser Versagen, wo wir nicht so leben und nicht so sind, wie du es dir vorstellst. Und ich danke dir, Herr, dass du uns gerne vergibst, uns beistehen möchtest, uns helfen möchtest und uns mehr und mehr veränderst, dass wir dir ähnlicher werden, Herr Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass wir das von dir erwarten dürfen, dass du das machst durch deinen Geist. Amen. Was würdet ihr sagen, wenn ich jetzt heute Morgen meine Arbeitsschuhe angezogen hätte, meine Arbeitskleidung angezogen hätte und jetzt wäre ich hier so vor euch? Der hat wohl seine Arbeit so lieb, dass er sie gar nicht loslässt, oder? Ich würde meinen, das wäre doch nicht ganz passend, oder? Und ich würde auch sagen, dass ich würde mich wahrscheinlich hier jetzt auch nicht mit meinen Arbeitsklamotten wohlfühlen, denn das passt irgendwie nicht. Wenn man Gottesdienst feiert, wenn Sonntag ist und dann in Arbeitsklamotten. Wäre unpassend. Und unser Text, den ich heute mit euch betrachten darf, wo ich euch einiges weitergeben darf, da steht in Epheser 4. Genau. Und ich habe in der Zwischenzeit gesehen, dass die zwei Predigten, die eigentlich vor meiner Predigten dran wären, nicht gehalten wurden, aber ich denke, der Wolfgang macht das oder holt das wieder nach oder der Martin oder wer auch sonst noch Dienst hat, dann jetzt im August. Und ich finde den Epheserbrief ganz spannend, weil es ein richtig schöner Brief ist. Da steht nicht so viel drin, was man alles falsch macht. Da werden nicht immer wieder Leute gerügt, weil sie irgendwie sich falsch verhalten, sondern da stehen richtig tolle Dinge drin. Und da sind mit einigen meiner Lieblingsverse stehen da drin, zum Beispiel der Epheser 1,13, dass wir versiegelt wurden mit dem Heiligen Geist, der ein Pfand ist für die Ewigkeit. Oder auch im Kapitel 2, sind ganz, ganz tolle Verse. Die Verse 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Oder auch das Gebet des Paulus, dass wir Gott noch mehr kennenlernen sollen, die Größe, die Tiefe, den Reichtum, der da drin verborgen ist. Also, wenn ihr was Ermutigendes lesen wollt, dann lest den Epheserbrief, studiert den mal durch. Und dann kommen wir zum vierten Kapitel. Und da geht es dann gleich richtig los. Da kommt jetzt so ein bisschen was außer der Reihe. Da fängt der Paulus nämlich an, so ermahne ich euch nun. Und ich lese einfach jetzt mal den Predigttext. Das ist Kapitel 4, die 1 bis 6. Genau. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut und Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Wenn ich hier jetzt in Arbeitsklamotten dastehen würde, dann würde ich sagen, das passt überhaupt nicht. Und so geht es Paulus, dass er manches sieht und sagt, so wie sich mancher Christ verhält, das geht überhaupt nicht, das passt überhaupt nicht. Und deswegen ermahnt er sie oder erinnert sie, so mahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Und da gehen sie jetzt, also in diesem ganz kurzen Text steckt da so viel drin und ich kann manches einfach nur anreißen. Zum Beispiel steht hier von einer Berufung. Was meinte er damit? Wir sind berufen, Berufene, jeder von euch. Im Prinzip jeder Mensch auf dieser Welt ist eigentlich ein Berufener. Es kommt nur darauf an, ob ich auf diesen Ruf von Gott her antworte. Und zu was sind wir berufen? Auf der einen Seite denke ich natürlich, die ganz allgemeine Berufung, die für jeden Menschen, für jeden Christen gilt, dass wir Kinder Gottes sein sollen. Und wenn wir Kinder Gottes sind, wenn man jetzt so in das Königshaus in Europa so guckt, in England oder auch in den anderen Ländern, wie heißen da die Kinder? Ja, nein, wie spricht man die an? Spricht man die Herr und Frau an oder Fräulein oder? Genau, Hoheit oder Prinzen, Prinzessinnen. Ihr seid Prinzen und Prinzessinnen. Das steht wirklich so. Ob wir uns auch manchmal so verhalten, das steht ja wieder auf einem anderen Blatt. Aber wir wissen oder wir dürfen wissen, wir sind Prinzen und Prinzessinnen. Die kleinen Mädchen, da wollen natürlich immer Prinzessinnen sein und so. Heute haben wir sogar einen gehabt, der eine Krone auf hat. Ein Prinz. Und deswegen sollen wir uns auch entsprechend verhalten. Wir sind Berufene Gottes. Wir sind dazu berufen, Kinder Gottes zu sein. Oder auch zu werden. Und dann gibt es noch die Berufung, die ganz persönliche Berufung für jeden Einzelnen von uns, was wir ganz konkret machen können, machen sollen. Gerade in Epheser 2 heißt es ja, Gott hat die Werke zuvor bereitet, in denen wir wandeln sollen. Und so hat jeder eigene Jeder Einzelne eine ganz persönliche Berufung, wo Gott sagt, ich habe dich geschaffen genau zu diesem Job, für diese Aufgabe. Habe ich dich ausgerüstet, habe ich dir die entsprechenden Fähigkeiten und Gaben gegeben, du kannst das machen. Und dann kommt auch wieder die Frage, wenn ich berufen bin zu einer bestimmten Aufgabe, folge ich diesem Ruf? Denn Gott zwingt uns nicht hinein in eine bestimmte Aufgabe, in eine bestimmte Sache. Sondern er ruft uns und wartet auf unser Ja. Und wenn ich dann Ja sage, dann kann es losgehen. Und auch wenn wir nicht ganz perfekt sind und manches falsch machen, stört es Gott überhaupt nicht. Sondern er kennt uns ja. Er weiß, wie wir gestrickt sind. Er kennt alle unsere Stärken, er kennt aber auch alle unsere Schwächen. Und darum ist es ganz gut, uns immer wieder neu wirklich Gott anzuvertrauen und sagen, jawohl, dir gehört mein Herz. Und ich will ganz innig mit dir leben und mit dir da sein oder mit dir mich einbringen. Aber da kommt noch später noch mehr dazu. Wir sind also Berufene. Berufen, Gottes Vertreter hier auf dieser Erde zu sein. Seine Stellvertreter. Deutschland hat in den anderen Ländern Botschafter, die dann nachher Deutschland in diesen Ländern vertreten. Und wir, jeder einzelne von uns ist ein Botschafter für Gott, für Jesus, für das Himmelsreich. Wir dürfen das vertreten, ob wir das nun wollen oder nicht. Wir sind es. Und das sollen wir uns immer wieder neu bewusst machen. Und ich denke darauf, hat es der Paulus da abgesehen, wo er sagt, ich ermahne euch nun, dass ihr eurer Berufung würdig lebt, dass ihr euch dazu stellt, dass ihr euch entsprechend verhaltet. Und wenn da irgendwas ist, was nicht so ist, wie es sein soll, dann könnt ihr das mit Gott erledigen. Und der Heilige Geist wird uns ja auch entsprechend verändern und das Werk in uns weiter fortführen, das er in uns begonnen hat. Und noch ein Gedanke, der mir in diesem Vers noch gekommen ist, dass wir uns wirklich auch dazu stellen sollen. Paulus schreibt ja, er ist ein Gebundener, er ist ein Gefangener im Moment. Zu der Situation, wo er das geschrieben hat, war gefangen gesetzt und er ermuntert uns, trotzdem sollen wir unsere Berufung leben. Auch wenn das vielleicht Gefangenschaft, auch wenn das vielleicht Schwierigkeiten mit sich bringt, sollen wir trotzdem den Mut haben, unsere Berufung zu leben, Kinder Gottes zu sein und diese spezielle Berufung, die jeder Einzelne hat. Wie ist es am Arbeitsplatz, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, in der Nachbarschaft? Bist du da mutig zu sagen, ja, ich bin Christ? Oder wenn irgendwas ist, dass er sagt, nee, das kann ich nicht so sehen, weil das steht im Gegensatz zu Gottes Wort. Und wenn ihr da Freimütigkeit braucht oder das, die Freiheit einfach wirklich so zu sagen, dann seid ihr in einem guten Club. Denn das hat Paulus auch schon gesagt. Er hat auch schon geschrieben, und das könnt ihr da nachlesen, betet für mich, dass ich Freimut habe, das Wort zu verkündigen. Und wenn es schon Paulus sagt, wie viel mehr dann wir, ich. Aber es ist einfach immer wieder neu, uns bewusst zu machen, wir sind Kinder Gottes. Wir sind Prinzen und Prinzessinnen. Und deswegen sollen wir uns entsprechend verhalten. Nicht mit Arbeitsklamotten in den Gottesdienst zu kommen, ist relativ einfach. Aber das im Alltag dann wieder zu leben, ihr kennt ja manche, die sind U-Boot-Christen. Am Wochenende tauchen sie auf, da sind sie sichtbar und unter der Woche tauchen sie wieder ab. Aber Gott möchte uns helfen, möchte uns auch da in diesem Punkt weiterbringen, dass wir wirklich freimütig wirklich auch Zeugnis geben von dem, was wir mit Gott erleben. Wir müssen nicht groß theologische Abhandlungen machen oder sonst. Ihr braucht einfach nur das berichten, was ihr mit Gott erlebt. Das ist eigentlich im Prinzip ganz einfach. Setzt aber wiederum ein Stück weit voraus, dass ich was mit Gott erlebe, oder? Und das ist einfach wiederum das, wie eng in Kontakt bin ich mit Gott, wie viel tausche ich mich mit ihm aus, gerade auch im Alltag. Und dann ist es vielleicht manchmal auch hilfreich, manche Dinge aufzuschreiben, wo ich irgendwie in einer schwierigen Situation war, wo ich irgendwo Hilfe bekommen habe. Und es geht manchmal so ganz alltägliche Dinge. Letztens am Morgen bin ich, ich gehe meistens immer, bevor ich zur Arbeit gehe, gehe ich mit meinem Hund spazieren. Und dann lag mein Schlüssel für den Arbeitsraum auf dem Tisch. Nein, soll ich den jetzt einschieben? Da war eine Stimme, die gesagt hat, nee, lass ihn liegen. Und ich sage, okay, lass ich ihn liegen. Kann ich ja nachher holen, wenn ich mit dem Hund zurück bin. Und dann, wie ich ein bisschen länger mit meinem Hund unterwegs wäre, ich bin vielleicht auch ein bisschen später gestartet, war also nicht um 8 schon wieder zurück. Aber meine Tochter ist schon gekommen und sie hat keinen Schlüssel. Dann war sie froh, dass da der Schlüssel auf dem Tisch lag und sie konnte dann den Arbeitsraum aufschließen und zur Arbeit gehen. Ja, solche einfachen Dinge, die übersieht man dann plötzlich oder denkt nicht groß dran. Aber doch ist Gott da im Alltag und wenn wir das erleben, wenn wir das berichten, hat es Wirkung. Ja, schauen wir weiter, zu was wir berufen sind oder beziehungsweise wie sich Paulus das vorstellt. In Vers 2 heißt er nämlich, wir sollen der Berufung würdig wandeln und da zeigt er, wie das funktioniert. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Wow. Da steckt ja schon einiges drin. Und wenn der ein oder andere da so sich vielleicht über diese Begriffe, da steckt Liebe drin, da steckt Demut und Sanftmut und Langmut drin. Also mir ist da ganz spontan das hohe Lied der Liebe, 1. Korinther 13, eingefallen. Und denke ich, wow. Und da heißt es, ertragt einander. Jetzt gucken wir uns mal die Begriffe an, was da steht. Da heißt es als erstes mit Demut. Demut, was ist das schon wieder? So ein altes Wort, das man heute so gar nicht mehr verwendet oder unmodern ist. Und Demut könnte man vielleicht auch in dem Zusammenhang auch einfach so definieren. Ich bin zufrieden mit dem, was mir Gott gibt. Den Teil, der mir Gott gibt. Ich möchte es mal vergleichen mit einer Hand. Angenommen, ihr wärt der kleine Finger. Dann könntet ihr sagen, ja, super, dass ich an der Hand bin. Ich bin zwar der kleinste von allen, ich habe nur noch größere Kollegen, oder Mitgeschwister, wenn wir es auf uns übertragen. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich an der Hand bin und dass ich meinen Teil dazu beitragen darf. Ich kann ja auch vielleicht Daumen sein. Dann kann ich sagen, super, ich bin Daumen, ich habe eine größere Aufgabe, denn wenn ich irgendwas anpacken will, ist der Daumen ganz wichtig. Wenn man den nicht mehr hat, da hat man dann echt in manchen Dingen Probleme. Zum Beispiel nimmt man einen Schreiber in die Hand und versucht zu schreiben ohne Daumen. Das wird richtig schwierig. Gott hat jeden Einzelnen von uns gesehen, geschaffen. Mit einem ganz bestimmten Profil, mit einem ganz gewissen Eigenschaften und Gaben und Fähigkeiten. Und zwar für ganz bestimmte Aufgaben. Und wenn ich jetzt bereit bin zu sagen, ja okay, die Aufgabe, was weiß ich, wahrscheinlich im Prinzip egal, ich helfe mit zum Beispiel beim Kindergottesdienst. Ich mache das nicht, ich leite das nicht, sondern ich helfe nur mit. Ist das eine tolle Sache, eine gute Sache? Und wenn du dich in diesen Dienst vielleicht einarbeitest und mit dabei bist, kann es sein, dass das vielleicht Gott sagt, ja, jetzt hast du diese Aufgabe erledigt, jetzt kann ich dir mehr anvertrauen. Jetzt darfst du vielleicht mal einen Kindergottesdienst selber leiten. Oder einen Hauskreis. Oder was auch immer. Dass ich jetzt Ältester bin und immer wieder mal Predigtdienst habe und Verantwortung für zwei Gemeinden habe, das ist einfach nicht von heute auf morgen gekommen, sondern das habe ich auch langsam Stück um Stück quasi in der Schule Gottes mir erarbeitet oder mit Gott das erarbeitet. Wenn wir uns darauf einlassen, auf das, dass Gott uns gebrauchen darf, dann werdet ihr das erleben, wie ihr Stück um Stück wachsen könnt. In den Aufgaben, in den Schwierigkeiten. Denn das Interessante ist das, Wenn du eine Schwierigkeit, ein Problem, irgendetwas überwunden hast, kommt das Nächste. Und es ist meistens nicht einfacher, sondern eher etwas schwieriger. Und so bleibt die Herausforderung wirklich ein Leben lang erhalten. Auch wenn ihr, sagen wir mal, wenn es Level 100 das höchste Level wäre, wenn ihr auf Level 99 kommen würdet, dann hättet ihr trotzdem noch irgendeine Aufgabe, wo ihr dann das Level 100 erreichen könnt. Also die Herausforderungen werden nicht weniger, wenn ich im Christentum wachse. Aber was mehr wächst, und das, was ich jetzt auch feststelle bei mir, mein Vertrauen in Gott wächst immer mehr. Und wenn ich denke, ich habe das und das und das und das alles geschafft, dann werde ich auch jetzt die Aufgabe oder die Sache, was jetzt vor mir liegt, auch mit ihm schaffen. Alleine werde ich es nicht schaffen. Das merke ich immer mehr. Je größer die Herausforderungen werden, umso mehr merkt man das, dass wir es nicht alleine schaffen können. Aber mit Gott. Und der Psalmist sagt, mit Gott kann ich über Mauern springen. Wenn ihr vielleicht mal so Bilder gesehen habt von der alten Berliner Mauer, die war schon recht hoch. Also ich glaube, man müsste mindestens Stabspringer sein, um da drüber zu springen. Und stellt euch vor, Gott gibt euch die Kraft, einen Satz zu machen und da drüber zu springen. Über etwas, was ihr meint, nie schaffen zu können. Genau, Demut. Es braucht Mut zu sagen, okay, ich gebe mich mit dem Bereich zufrieden, den Gott mir gegeben hat. Ich will nicht mehr. Oder will selber versuchen, mehr zu kriegen, mehr zu schaffen. Das nächste, Sanftmut. Da stehen auch zwei Worte drin. Einmal Mut. Ich möchte mal sagen, Mut zur Sanftheit. Und das ist auch ganz wichtig. Gerade im Umgang miteinander, keiner von uns ist perfekt. Keiner kann alles. Keiner macht nie Fehler. Und deswegen sind wir immer wieder neu herausgerufen, uns einander zu vergeben, sanft miteinander umzugehen. Nicht grob. Denn das macht kaputt. Aber wenn ich sanft miteinander, wenn wir sanft miteinander umgehen, macht das Ganze angenehm. Ich kann zu meinen Fehlern stehen, ich kann auch wissen, ja, der andere haut mich jetzt deswegen nicht gleich in die Pfanne. Oder ich kann nachfragen und kriege vielleicht Hilfe, wie ich diesen oder jenen Punkt vielleicht besser gemacht oder organisiert bekomme. Wenn wir mit Sanftheit miteinander umgehen. Und jetzt kommt noch der letzte Begriff. Langmut. Gehört ihr auch zu dem Club der Leute, die beten, Herr, schenk mir Geduld, aber ein bisschen plötzlich? Was meint ihr, wie Gott auf dieses Gebet hören wird? Ich vermute mal, so wie ich es immer wieder erlebt habe, dass er uns ganz schön spannend macht und nicht so schnell reagiert, wie wir es gerne hätten. Dass man manchmal, ja, dranbleiben muss oder dass man Geduld üben muss. Ich denke, das ist etwas von dem, was wir üben können. Dass wir nicht gleich sofort durch die Decke gehen, sondern okay, mal ein bisschen ruhiger, dranbleiben. Gott wird schon wissen, wann er was tut oder wie er auf dieses Gebet vielleicht eingeht. Oder beim Helmut, dass er, was weiß ich, in zwei Wochen vielleicht erst die nötige Heilung schenkt. Oder vielleicht noch länger. Ich hoffe es nicht für dich, dass es so lange geht. Aber trotzdem stehen wir immer wieder in der Schwierigkeit drin, dass wir gerne schneller vorankommen würden, gerne schneller was passiert. Vor allem in unserer heutigen Zeit, wo alles mehr oder weniger sofort verfügbar ist. Mein Telefon ist kaputt gegangen. Hat bei der Taufe etwas zu viel Wasser abbekommen. Ja, da haben wir natürlich zuerst die Hoffnung, ich lege es jetzt trocken und dann geht's wieder. Aber nach 3 Tagen ging es halt trotzdem noch nicht. Jetzt brauche ich ein neues Telefon. Jetzt bin ich momentan offline. Kann ich auch mal genießen. Aber ich habe da auch schon wieder gemerkt, Mensch, das fällt mir, jenes fällt mir, mein Wecker fällt mir. Ich habe keine Uhr mehr, ich bin noch völlig zeitlos. Aber irgendwann nächste Woche kommt das neue Telefon und dann ist es wieder okay. Aber da merken wir schon, wie sehr man manchmal alles sofort haben will. Gleich und sofort und jetzt. Aber manchmal geht es halt einfach nicht so. Manchmal sagt Gott, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt dafür. Gerade wenn ich an junge Leute denke, ja, so schnell wie möglich heiraten. Und Gott hat mich damals auch ganz lang auf die Folter gespannt. Ich habe erst mit über 30 geheiratet und trotzdem noch 5 Kinder gekriegt. Ja, okay. Manches braucht seine Zeit und da muss man dranbleiben. Und Gott kommt nicht zu spät, auch wenn wir das manchmal meinen. Einfach immer wieder neu, wirklich, aber auch dann trotzdem im Gebet zu Gott zu kommen und sagen, Herr, ich brauche das oder ich brauche jenes. Ich gebe mich nicht zufrieden, bis ich es habe. Gerade wenn es solche Dinge sind wie das, dass ich Gott mehr dienen kann, dass ich meine Gaben und Fähigkeiten mehr einsetzen kann, dass ich Freimut habe, von Gott zu reden und in meinem Freundesbekanntenkreis, in der Familie, da ist es ja oft am schwierigsten. Genau. Mit 3 Dingen, sagt er, können wir das machen. Können wir einander lieben. Mit Demut, mit Sanftmut und mit Langmut. Und wenn wir das beherzigen, dann können wir ein gutes Miteinander haben. Dann können wir uns auch in Liebe ertragen. Auch wenn der andere manchmal anders ist, wie wir uns das vorstellen. Auch wenn der manche Dinge tut, die uns nicht gefallen. Wenn wir die Geduld haben, das auszuhalten, dran zu bleiben, dann funktioniert das auch irgendwie. Oder es kann auch sein, dass in dieser Zeit ich mich selber verändere und ich dann plötzlich den anderen so annehmen kann, wie er ist. Und das alles in Liebe. Und ja, wenn man guckt, was im Hohelied der Liebe steht, die Liebe trägt alles, duldet alles, hofft alles und so weiter. Und so können wir dann unsere Berufung würdig wandeln. Und ich denke, eins der wichtigen Dinge, oder ich habe noch einen Vers dazu gefunden, wo ich noch euch mitgeben möchte, nämlich Johannes 13, Vers 35. Da schreibt der Apostel: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ich denke, das ist das, was ein Markenzeichen für uns Christen ist. Was uns auszeichnen sollte. Wie wir uns verhalten sollen. Dass wir Liebe untereinander haben. Dass da nicht Streit ist, nicht Missgunst ist, nicht Neid. Sondern dass wir einander lieb haben. Dass wir einander helfen, dass wir einander ermutigen und stärken. Dass wir einander helfen, gerade in verschiedenen Situationen, gerade dort, wenn jemand Hilfe nötig hat. Sei es durch Glaubensunterstützung oder Gebetsunterstützung oder einfach ganz praktisch, wenn jemand umzieht oder sonst irgendwas ist, wenn jemand baut und ich habe gerade Zeit, zum Beispiel die Gemeinde baut gerade hier, dass ich da sage, okay, ich verzichte auf etwas Freizeit und setze mich dafür da ein. Das soll uns unterscheiden von der Welt. Und wenn wir unser Licht leuchten lassen wollen, dann müssen wir schon ein bisschen was dafür tun. Und das ist nicht einfach. Sondern es fordert uns immer wieder neu heraus. Genau. In Vers 3 fährt er dann weiter. Und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Da ist es schon wieder. Dass wir eifrig sein sollen. Dass wir richtig was dafür tun sollen. Wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir uns als Prinzen und Prinzessinnen entsprechend verhalten sollen, dann müssen wir auch etwas dafür tun. Und die Herausforderung ist immer wieder da. Und da heißt es von der Einheit des Geistes und das Band des Friedens. Und ich denke, das ist eines der wichtigsten Aufgaben, die der Heilige Geist hat, dass er uns Einheit bringt. Ich habe das immer wieder früher erlebt, als ich noch quasi als Gehilfe auf Wanderschaft war, dass ich in verschiedenen Orten gearbeitet habe und dann immer wieder auch Kontakt zu anderen Christen gesucht habe und irgendwie gespürt habe, da ist was. Ich kenne die Leute zwar nicht, aber ich fühle mich irgendwie dazugehörig. Und das ist das, was der Heilige Geist uns schenkt. Wir gehören alle zu einer Familie. Und das ist etwas, was der Heilige Geist schenkt, dass wir, egal wo wir sind, mit anderen Christen irgendwo ein Stück weit verbunden sind. Aber viel mehr noch gilt es in einer Gemeinde. Wenn wir hier zusammen sind, wenn wir hier als Familie leben, dann hält uns das auch zusammen. Und wenn wir das entsprechend aktiv leben, das, dass wir Frieden und all das, was wir gerade vorhin, was ich vorhin gesagt habe, mit Geduld und Mut zur Sanftheit und mit lang anhaltender Geduld miteinander leben, also einander nicht in die Pfanne hauen, sondern im Gegenteil, dass wir einander helfen, zurechtzukommen, dann wird es uns vereinen. Es wird uns zusammenhalten. Und das ist dieses Geheimnis, was Gemeinde auch ausmacht. Wenn wir unseren Auftrag leben, wird es uns verändern, wird es Dinge möglich machen. Und wenn jemand von außen dazukommt, wird er das sehen und spüren. Und das ist das, denke ich, was wir heute, gerade in einer Gesellschaft, wo jeder nur das Seine sucht und jeder nur an sich denkt, nur ich denke an mich, wo wir da ein Stück Gegenpol setzen können. Wo wir sagen, jawohl, du bist uns wertvoll und wir kümmern uns um dich. Und das so als Gemeinschaft, als Miteinander zu leben, uns gegenseitig zu helfen, aber auch auf den Nächsten zuzugehen, um ihn unsere Wertschätzung ihm entgegenzubringen. Und das wird der Heilige Geist in uns schenken, dass wir ja Frieden miteinander haben. Bei den Römern war Friede dann, wenn alle Gegengewalt unterdrückt wurde, ausgemerzt wurde. Jeder, der sich gegen die Aufwehr gelehnt hat, rüber, runter, fertig. Irgendwann ist Friede, weil sich keiner mehr gegen die Römer erhebt. Aber so ist Gott nicht. Er haut uns nicht die Rübe runter, wenn wir mal was falsch machen. Und das ist auch ganz gut so, weil sonst würden wir alle kopflos durch die Gegend rennen. Und das, dass wir Frieden leben können, dass Frieden möglich ist in einer Gemeinde, das fordert immer wieder Arbeit heraus. Oder auch wenn ich das runterbreche, zum Beispiel auf ein Ehepaar, auf eine Familie. Ist es einfach, in der Ehe immer friedlich zu sein? Da gibt es auch Höhen und Tiefen und immer wieder Herausforderungen und Schwierigkeiten, wo man dran arbeiten muss. Es ist nicht etwas, was einfach so, zack, da ist. Sondern es ist etwas, wo wir uns dran beteiligen müssen, wo wir immer wieder ständig gefordert sind, unserer Berufung gerecht zu werden. Wo sie sagen, jawohl, Herr Jesus, ich will das. Ich will Ruhe und Gelassenheit und Frieden in meine Familie, in meine Ehe bringen. Und ich bin da auch bereit dafür, dies oder jenes zu opfern. Oder in einer Gemeinde. Wenn es dann vielleicht heißt, ja, der Gottesdienst war heute viel zu laut, die Musik viel zu laut, viel zu Licht. Der Nächste sagt, nö, es war viel zu wenig Licht, war noch zu leise. Und dann könnte man sich gegenseitig bekriegen. Sagen, nö, wir brauchen noch mehr diesen und noch mehr jenes und nö, auf Nebel können wir gerne verzichten. Es wird schwieriger werden in Zukunft. Denn die Interessen von jungen und älteren Leuten wird einfach immer mehr auseinandergehen. Und da ist die Gemeinde immer wieder neu gefordert, zu gucken, wie können wir das alles zu einem guten Miteinander bringen. Wo können wir uns quasi auf dem gemeinsamen Nenner treffen? Dass wir nicht auf das schauen, was uns trennt, sondern auf das schauen, was uns eint. Dass wir da aktiv dran arbeiten. Und das heißt wirklich arbeiten. Und da sollen wir eifrig dabei sein, schreibt er hier. Dass wir eifrig bemüht sind, die Einheit des Geistes zu bewahren. Durch das Band des Friedens. Wie schlimm ist es, wenn in einer Gemeinde 2, 3 Gruppierungen sind? Die einen für das, die anderen für jenes und die andere gegen das Dritte. Das wäre fürchterlich. Und ich freue mich so, dass es hier bei euch nicht so ist, dass wir hier ein recht gutes Miteinander haben. Deswegen gilt es ja auch jetzt alles für andere Gemeinden. Gut. Kommen wir zum letzten Teil. Auch eine ganz, ganz bekannte Stelle. Wirf schon mal gerade Vers 4 bis 6 an den Wand. Da heißt es, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. Über allen und durch alle und in euch allen. Wenn ihr den Text so anguckt, fällt euch da irgendwas auf, kommt da irgendein Wort ganz besonders oft vor? Ein oder eins. Wollen wir mal zählen, wie viel? Da kommt ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung oder einer Hoffnung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und ein Gott. Habt ihr mitgezählt? Wie viel sind's? 7, genau. Und jetzt könnte ich einen großen Vortrag über das halten, was die Zahl 7 in der Bibel bedeutet. Aber ich sage einfach nur mal das kurz dazu. Die Zahl 7 ist die göttliche Zahl. Und wenn wir Gott angucken, dann wissen wir, Gott ist vollkommen. Das ist also die Zahl des Vollkommenen. Die Gemeinde, das, was alles hier ausmacht, ist vollkommen. Und ist alles perfekt. Auch wenn es vielleicht manchmal in der Theorie so aussieht und in der Praxis manchmal ein bisschen anders aussieht, trotzdem, ihr seid vom Stande aus Prinzen und Prinzessinnen. Ob ihr euch entsprechend verhaltet, das ist ja wieder die andere Frage, aber da ist jeder Einzelne dann gefordert. Gucken wir mal diese Dinge an. Ein Leib. Wir sind als Gemeinde ein Leib. Und Paulus bespricht es ja auch im Korintherbrief und auch an verschiedenen anderen Stellen, dass wir alle zu Gott gehören, alle ein Leib sind. Und wenn man hier jetzt auf die Gemeinde guckt, da gibt es einen Gemeindeleiter, einen Pastor, einen Jugendpastor oder angehender Jugendpastor. Er darf sich ja noch nicht Pastor nennen, er ist Vikar. Dann gibt es Älteste, Leute aus der Gemeindeleitung. Es gibt Mitarbeiter. Es gibt Gemeindemitglieder. Alles ganz unterschiedliche Leute, ganz unterschiedliche Charaktere. Junge, Alte, Säuglinge. Doch ist alles zusammen ein Leib. Keiner kann alles. Jeder ist ein Stück weit auf den anderen angewiesen, dass der andere seinen Teil dazu beiträgt. Wenn ich jetzt heute Morgen hier stehe und meine Predigt halte und ihr werdet nicht da, wäre auch nichts. Andersrum wäre es genauso ein Problem, wenn ihr alle da wärt und ich wäre nicht da. Oder wenn nicht geputzt werden würde. Oder wenn draußen nachher kein Kaffee oder kein Tee steht, damit wir nachher schön gemeinsam miteinander zusammensitzen können und was genießen können. Und dieses gilt auf der einen Seite hier vor Ort, dass wir als Ekklesia Laubheim ein Leib sind, aber auch als Christen hier innerhalb von Laubheim, dass es da noch die Baptisten gibt und da gibt es auch noch eine katholische Kirche, wo es einige Gläubige gibt und die evangelischen. Wir gehören eigentlich alle zusammen zu einem Leib. Oder auch noch weltweit gesehen, da gibt es in jedem Land auf dieser Welt, vermute ich mal, gibt es Christen. Wir gehören alle zusammen. Und wir sollten uns nicht gegenseitig bekriegen, sondern sollten dieses Gemeinsame vor Augen haben. Und wären wir wieder beim Anfang des Textes. Ein Leib, dann ein Geist. Jeder hat von euch den Heiligen Geist. Könnt ihr nachlesen, Epheser 1, 13. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir dem anderen seinen Glauben absprechen oder absprechen, du hast ja gar nicht den Heiligen Geist, weil du nicht zum Beispiel in Zungen redest oder und so weiter. Wir können das selber gar nicht beurteilen und es ist auch nicht unsere Aufgabe, das zu beurteilen, ob jemand den Heiligen Geist hat oder nicht. Das ist Gottes Aufgabe. Er kennt es, er weiß es, er sieht es. Und die unsichtbare Welt um uns herum, die wir nicht sehen können, die wissen das auch. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, nicht unser Recht, dem anderen den Glauben abzusprechen oder zu sagen, du hast keinen Heiligen Geist. Weil er vielleicht ganz anders sein Glaubensleben lebt und eine ganz andere Art hat zu beten zum Beispiel. Eine Hoffnung. Was haben wir für eine Hoffnung? Ewiges Leben, denke ich doch. Das war auch der Grund, warum ich mich entschieden habe für Gott, für Jesus, für ein Leben mit Gott. Weil ich will unbedingt in den Himmel kommen. Denn ich denke, es gibt nichts Wichtigeres, nichts Besseres, als dort anzukommen, in der Ewigkeit, um bei Gott zu sein. Und es ist so schade, dass manche Menschen heutzutage auf so viele andere Dinge setzen, auf die sie Wert legen und die Ewigkeit total aus dem Auge vergessen oder überhaupt nicht dran denken, dass es ja vielleicht noch etwas nach dem Tod geben könnte und dass man sich jetzt darauf einstellen sollte. Und das haben alle Christen gemeinsam. Wir hoffen auf die Herrlichkeit. Und in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit wird es nicht einen Himmel für Katholiken geben, einen Himmel für Protestanten, einen Himmel für Freikirchler und einen extra Himmel noch für die Pfingstler. Nee, es gibt einen Himmel. Und da werden wir alle miteinander zusammen sein. Und das ist für mich auch so eine Ermutigung oder eine Herausforderung, zu sagen, wenn ich mal im Himmel mit den Leuten zusammen bin, dann will ich es schon hier auf Erden lernen, mit denen auszukommen. Und auch wenn sie manch der ein oder andere ein ganz verschobenes Vorstellung von verschiedenen Dingen hat, okay, das ist seine Glauben, seine Überzeugung, ich habe eine andere, was soll's? Gott muss es beurteilen, nicht ich. Ich lebe so, wie ich bin und wie ich meine, dass es richtig ist. Gucken wir mal weiter. Ein Herr. Ich glaube, da sind wir uns ganz einig, dass es nur einen Herrn gibt. Nämlich Jesus. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er hat den Grundstein gelegt, auf dem wir alle bauen. Und nämlich das ist das, dass Jesus am Kreuz auf Golgatha für unsere Schuld gestorben ist. Er hat die Schuld bezahlt. Das, was wir nicht können, hat er getan. Und darauf können wir bauen. Da können wir sagen, jawohl, er hat es vollbracht. Und es ist nicht mein Werk, sondern es ist ein Geschenk. Sind wir wieder bei Epheser 2, 8 und 9. Ein Herr. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg. Und darum ist es wichtig, dass Jesus im Mittelpunkt steht. Dass er wirklich der Herr ist, dass es nicht um meine Vorstellungen und um meine Theologie oder um das geht, was ich mir vorstelle oder vorstellen könnte, sondern das, was Gott sagt und was er in seinem Wort sagt und was Jesus machen will. Ein Glaube, da wird es ja manchmal schon ein bisschen schwierig, oder? Und ich glaube, dass mit einem Glaube nur das gemeint ist, was uns alle Christen eint. Das ist nämlich wirklich das, dass Jesus das Fundament gelegt hat, auf dem wir weiterbauen können. Und der eine baut eben mit Holz, Heu und Stroh, was in der Ewigkeit keinen Bestand haben wird. Und der andere baut eben mit edlen Steinen. Das, was in der Ewigkeit auch Bestand haben wird. Aber es ist nicht unsere Sache, das zu beurteilen, sondern es ist auch wieder Gottes Sache. Unser Glaube, unser Fundament ist Jesus, das Erlösungswerk, was Jesus vollbracht hat. Er ist gestorben für unsere Schuld und auferstanden. Das ist das, was uns eint. Und dann können wir auch wunderbar mit evangelischen und auch mit katholischen Christen uns wunderbar austauschen, weil das eint uns. Ein Glaube und dann eine Taufe. Da wird es dann schon wieder ein bisschen schwieriger, noch schwieriger wie vorher. Ich weiß nicht, wie viel gestern oder letzten Sonntag zum Thema Taufe gesagt wurde. Da könnte man jetzt auch eine wunderschöne Predigt darüber halten. Aber es ist Tatsache, dass auch in der evangelischen und in der katholischen Kirche der Glaube Voraussetzung für die Taufe ist. Allerdings ist es so, dass die Großkirchen der Glaube der Eltern und der Paten für ausreichend hält, was wir nicht für ausreichend halten. Weil wir sagen, es muss persönlich geglaubt werden. Und ein Säugling, ein Baby, kann nicht persönlich glauben, weil es gar nicht so weit ist. Das kann sie erst vielleicht später mit vielleicht 3, 4, 5, 10 Jahren wirklich erfassen, was es bedeutet, an Jesus zu glauben. Dass Jesus auch für die Sünden der Kinder gestorben ist. Und darum ist für uns eine Säuglingstaufe oder eine Taufe von Unmündigen ein Unding. Und deswegen gibt es auch immer wieder Reibereien, gerade dann, wenn einer aus Sicht der Katholischen wiedergetauft wird, aus unserer Sicht nicht wiedergetauft wird. Aber ich denke, das ist auch etwas, wo wir lernen dürfen, miteinander ein Stück weit dann auch Langmut zu haben oder Sanftmut zu haben. Dass der eine oder andere da vielleicht manchmal ein bisschen andere Vorstellungen hat. Und ich denke, das ist wichtig, dass man innerhalb einer Gemeinde eine Vorstellung hat. Sagen, wir wollen das so leben. Genau. Aber ich denke, das ist bei uns kein Problem, dass wir als Freikirche das so leben. Und dann zum Schluss ein Gott. Das ist das, was, denke ich, das Entscheidendste ist, dass Gott dahinter steht. Und ich denke, deswegen auch die Zahl 7, dass man 7 Sachen hier aufgezählt hat, nämlich Gott, der über allem und in allem und durch allem ist. Einfach alles durch ihn gemacht wurde, dass alles so passiert, wie er es geplant hat. Auch die Zukunft, wenn man in der Offenbarung drin liest, da stehen manche Dinge drin, die uns nicht gefallen. Und ja, aber es ist so. Irgendwann sagt Gott dann jetzt, so, jetzt ist der Zeitabschnitt fertig, jetzt komme ich, um meine Gemeinde zu holen. Da dürfen wir uns dann darauf freuen. Und wir dürfen auch die Hoffnung haben, dass wenn Gott alles in seiner Hand hält, dass er auch die Situation in unserem Leben meistern kann. Und ich bin da immer wieder manchmal echt erstaunt, wie Gott das manchmal so gestaltet hat in meinem Leben, wie manche Dinge zu welchem Zeitpunkt gekommen sind, wie er das organisiert hat. Ich habe schon ein Riesenproblem, meinen Betrieb zu organisieren. Wie viel schwieriger wird es, wenn man 10, 15, 20, 100, 1000, 1 Million Menschen organisieren muss? Oder wie viel sind es, 7, 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt? Oder wie viel es auch immer sein wollen? Gott kennt jeden Einzelnen. Er kennt auch die, die schon gelebt haben und die, die noch kommen werden. Gott ist so groß, so unfassbar. Und wir können das mit unserem begrenzten menschlichen Verstand gar nicht fassen. Und doch stellt sich Gott zu uns, zu jedem Einzelnen von uns. Und darum wollen wir das ernst nehmen, was hier in diesem Wort steht. Und diese ganze Reihe, dieses Projekt Gottes, steht ja auch ein Stück weit unter dem, dass wir unsere Werte, die wir haben als Gemeinde, dass wir das uns ganz neu wieder vor Augen führen. Und wenn ich diesen Text angucke, dann sehe ich schon einige Werte von uns da drin verborgen. Der erste natürlich, wir lieben und ehren Gottes Wort. Wir nehmen das ernst, was da steht. Und sagen, ja, galt früher mal, ist heute ganz anders, heute haben wir uns weiterentwickelt, zählt für uns heute nicht mehr. Nein, Gottes Wort ist da und es wird bis in alle Ewigkeit Bestand haben. Und auch wenn sich die Welt manchmal weiterentwickelt in eine andere Richtung, können wir trotzdem am Wort Gottes festhalten. Wir wollen unser Bestes geben, war so ein wenn wir als Gemeinde zusammen leben, und manchmal sagt man ja in der Familie, dass Blut dicker ist als alles andere, dass wir zueinander stehen, dass wir einander helfen, dann müssen wir einander unterstützen, dass dort, wo Unterstützung nötig ist, Unterstützung da ist. Und sei es nur im Gebet. Das ist so wichtig für jeden Einzelnen von uns. Einmal, wenn wir Hilfe nötig haben oder auf der anderen Seite, wenn wir Hilfe geben können. Sei es durch Gebet oder auch ganz praktisch. Wir wollen uns einbringen. Wir wollen unsere Berufung, die wir haben, als Gott, von Gott her einsetzen. Wir leben als Familie, ist ja auch so ein Wert, den wir haben. Und wir sagen, wir wollen wirklich miteinander, auch wenn wir unterschiedlich sind. Und wenn ich meine Kinder angucke, die sind auch total unterschiedlich. Die einen so, die anderen so. Jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen. Ich kann jetzt sagen, den liebe ich jetzt mehr wie die anderen, nur weil die in dem Punkt interessanter ist für mich oder wertvoller. Nein, jedes meiner Kinder ist mir wertvoll. Und ich versuche als Vater doch dann jedem Einzelnen ein Stück weit gerecht zu werden. Wobei ich dann als Mensch immer wieder da an meine Grenzen stoße. Wir sind wertschätzend und ermutigend. Auch das steckt da in diesem Text wirklich drin, dass wir einander in Liebe ertragen, dass wir den anderen nicht niedermachen, sondern dass wir sagen, ja, er ist auch ein Kind Gottes. Er ist gleichwertig wie ich. Und ich will es lernen, mit ihm zurechtzukommen. Und das Letzte, was ich hier jetzt noch in dem Zusammenhang, wir rechnen mit dem Übernatürlichen. Denn das alles zu leben, überfordert unsere Kräfte. Das schaffen wir gar nicht. Solche Supermenschen sind wir nicht. Aber wir haben ja den Heiligen Geist. Und wenn der Heilige Geist da ist, dann kann er das möglich machen. Er kann uns verändern. Er kann uns wie ein roher Edelstein zu einem Brillanten schleifen, der dann hinterher wunderschön funkelt und glitzert und perfekt ist. Er braucht nur eins, unser Ja. Und das ist das, was uns dieser Text auch immer wieder neu herausfordert und ermutigen will. Ich muss Ja sagen zu meiner Berufung und darin würde ich leben. Und das heißt, in Einheit miteinander zusammen. So könnte man den ganzen Text zusammenfassen. Und so möchte ich zum Schluss die Frage an euch stellen, wollt ihr da mit anpacken? Wollt ihr da mit dabei sein? Und ich mache jetzt eine kurze Stille, da könnt ihr vielleicht den einen oder anderen Punkt an die Adresse Gottes richten. Und ich schließe dann ab mit dem Gebet. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir mit dir zusammen unterwegs sein dürfen und ich danke dir, Herr, dass wir nicht perfekt sein müssen, denn wir sind es nicht. Aber wir sind immer wieder neu herausgerufen, ja, uns immer wieder neu dir anzuvertrauen, mit dir zu leben und auf dich zu bauen, auf deine Zusagen zu bauen und auf das, was uns dieser Text hier sagt, dass wir in Einheit miteinander, in Liebe umgehen, dass wir uns bewusst machen, wir gehören zusammen und jeder Einzelne ist wichtig. Und ich danke dir, Herr, dass du uns auch da immer wieder neu hilfst, dass wir, wenn wir an unsere Grenzen stoßen, wenn wir manchmal uns auch vielleicht überfordert fühlen, dass du uns auch da wie hilfst und uns nahe bist und stärken möchtest. Danke, Herr, dass wir mit dir zusammen unterwegs sein dürfen und dass wir mit dir zusammen hier auch als Gemeinde unterwegs sein dürfen. Dass du uns auch da immer wieder neu stärkst und ermutigst, unsere Berufung, die wir haben durch dich, dass wir dieser Berufung gerecht werden. Dass andere Menschen an unserem Leben ein Stück weit dich ablesen können und sehen können, dass da etwas anders ist. Und ich denke da einfach, Herr, dass wir wirklich eine gute Botschaft haben, die wir vertreten dürfen. Dass es die beste Botschaft ist auf der ganzen Welt, die sogar bis in die Ewigkeit hineinreicht. Und ich danke dir, Herr, dass du uns hilfst, dass wir diese Botschaft hinaustragen. Amen.